Heute zu Gast bei Behind the Sea Daniel Kraus. Daniel ist Co-Founder von Flix und heute Chief Organizational Plumber. Was das genau bedeutet und wie er diese Rolle lebt, hat er uns gleich im Podcast erzählt. Wir haben uns auch die ganz frühe Phase von Flix einmal angeschaut, wie alles mit dem Kauf einer CD-ROM angefangen hat, mit Kontakten in die Branche, die sie dann mit einem Serienbrief angeschrieben haben und dann später alle drei quasi im Customer Support mit einem Handy gearbeitet haben, das rund um die Uhr geklingelt hat. Das gibt's alles gleich im Podcast. Ein Zitat zum C-Level speziell, was mir hängen geblieben ist das Maß an Resilienz, wenn der Sturm einen ins Gesicht bläst. Das hat nicht jeder. Was das genau bedeutet und warum er das quasi in unserer Unterhaltung einmal erwähnt hat, das gibt's auch gleich im dritten Teil hinten im Podcast. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören. Und jetzt geht's los mit Daniel Kraus, dem Co-Founder von Flix. Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Daniel, willkommen im Podcast.
Franz, danke dir für die Einladung.
Freut mich. Schön, dass ich Gast sein darf bei euch. Stell dich doch einmal unseren Zuhörenden vor, wenn sie es eh nicht schon am Titel vom Podcast erkannt haben und dich sowieso kennen. Wie stellst du dich vor?
Ich bin der Daniel. Ich bin einer der drei Gründer von Flix. Bekannt vor allem für Flixbus, mittlerweile auch für den Flixtrain. Mhm. Ich bin bei uns für Technologie und Personal verantwortlich und wenn man es mit ein bisschen einem zwinkernden Auge betrachtet, bezeichne ich mich immer gerne als den Chief Organizational Plumber.
Ja, genau, das habe ich nämlich auf LinkedIn auch gelesen. Das werden die Leute auch, wenn sie unten in den Shownotes mal auf dein Profil gehen, sehen. Plumber ist eigentlich, wenn man jetzt so die aktuellen Trends betrachtet, sowieso ein zukunftsorientierter Job, würde ich sagen.
Absolut, Klempner braucht man immer.
Sehr cool. Flix ist ja was die Leute schon kennen. Ich frage immer, wie kommt man in Kontakt mit euch? Das heißt, man ist vielleicht mal in einem eurer Busse oder jetzt Züge auch gesessen. Kannst du trotzdem noch mal so ein bisschen sagen, wie verdient ihr Geld? Was ist das Geschäftsmodell? Ja, wo geht's vielleicht hin?
Also grundsätzlich gibt es uns ja seit etwas über 10 Jahren. Und wir sind entstanden, weil Deutschland eine EU-Deregulierung als witzigerweise diesmal das erste Land, da glaubt man gar nicht, eine Deregulierung, also Abbau von Bürokratie, das erste Land, ja, um es nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen, damals in nationales Gesetz umgewandelt hat. Das war die letzte schwarz-gelbe Bundesregierung. Da ging es um das PBEFG, das sogenannte Personenbeförderungsgesetz. Und damit wurden Fernbusse in Deutschland erlaubt. Vorher waren die verboten, mehr oder weniger aus Investitionsschutz in die Schiene. Und die EU hat gesagt, das geht nicht. Wir hatten zu dem Zeitpunkt mit Bussen erstmal nichts am Hut. Und der Impuls, vor allem durch André, der kam da drauf, irgendeine Wochenzeitung gelesen, war politisch aktiv und hat dann sozusagen bei Jochen und mir geklopft und hat gesagt, der Markt ist riesig, ne? Schaut euch das an. Greyhound als ein Beispiel oder auch in anderen Ländern, Südamerika als Region und so. Überall fahren die Leute Bus. Bei uns gibt es nur PKW und Züge und dann noch Flieger. Und warum soll es auch keinen Bus geben? Mhm. Das heißt, das Marktpotenzial und dieser Impuls der Deregulierung hat uns starten lassen. Und am Anfang haben wir uns dann überlegt, wie machen wir das am besten? Und daraus ist das Geschäftsmodell entstanden. Das im Prinzip, dieses Partnermodell ist der Tatsache geschuldet, dass wir hätten nicht einfach hunderte oder abertausende Busse kaufen können. So ein Bus kostet zwischen 300.000 und 500.000 Euro und dann das sich in die Bilanz zu packen und abzuschreiben, finanziert hier keine.
Ja.
Wir wollten aber auch nicht nur Subunternehmerinnen und Unternehmer, weil man sagt in der Branche, das sind dann sogenannte Lohnkutscher. Ne? Und da hast du nicht diesen unternehmerischen Aspekt mit dabei. Also haben wir dieses Partnermodell ersonnen, das ja im Prinzip die Umsätze teilt und zwar abhängig auch von sozusagen der Größe der Umsätze. Im Normalfall ist es 70-30. 70-30 verbleibt, 70 verbleibt bei den Busunternehmen und 30 bei uns. Und am Anfang kann es auch sein, dass es deutlich mehr ist bei den Partnerunternehmen. Einfach durch Hochlaufrisiko ist halt noch nicht so voll, noch nicht so viel Umsatz. Mhm. Und damit haben die aber auch eine Incentivierung, ne? Gleichzeitig, wenn es ums Qualitätsthema geht und so Kleinigkeiten, Kundenfeedback und so, ist es auch so, dass es einen kleinen Bonus oder einen kleinen Malus geben kann. Also wir versuchen schon,
Ah, okay.
dass wir gemeinsam eine gute Leistung in dem Fall auf die Straße bekommen. Und eigentlich war uns von Anfang an wichtig, dass wir ein komplettes Netz bauen. Ne? Deswegen waren wir damals, glaube ich, das einzige Startup, das direkt ganz Deutschland in den Blick genommen hatte und auch von den Ideen her und das, was wir im Kopf uns so ein bisschen gewünscht hatten, war schon auch über die Grenzen hinaus und eben nicht nur einzelne Verbindungen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ja, also München und Nürnberg. Denn einzelne Verbindungen funktionieren im Verkehr nicht gut genug, weil da kriegst du nicht genug Nachfrage, ne, und nicht genug Bekanntheit, um dann eben deine Busse oder später auch Züge zu füllen. Und wenn du dann ganz Deutschland abbilden willst oder mittlerweile auch die ganze Welt, dann brauchst du ja ein Inventar, also die Ansammlung aller Destinationen, die du bedienst, das wirklich groß und vollumfänglich ist. So ein bisschen wie wenn du im E-Commerce die großen Player wie Amazon anguckst. Und dazu mussten wir ein Netzwerk bauen, denn die Busunternehmen sind lokal sehr ausgeprägt, super solide und auch wirklich stark, aber deren Stärke nimmt ab, wenn sie jetzt ganz remote irgendwo was betreiben sollen. Und deswegen musst du immer gucken, dass du das sinnvoll verbindest und daraus ist dann dieser Plattformgedanke entstanden und im Prinzip der Kern dessen, was Flix auch heute noch ausmacht.
Ja, mega spannend. Wir gucken gleich mal noch so ein bisschen in die Gründungsgeschichte rein. Wie teilt ihr euch das aktuell noch auf? Also du hast schon gesagt, du bist der Klempner. Dann wen gibt's noch? Installateur oder sowas?
Wir müssten die beiden selber fragen, wie sie sich bezeichnen. Also ich habe mit Jochen und André zusammen gegründet. Jochen ist meiner Meinung nach der Visionär. Also in Jochens Gedankenwelt habe ich, seitdem wir uns kennen, keine Grenzen ausmachen können.
Ja.
Mittlerweile ist er unser stellvertretender Aufsichtsratschef, weil er im Prinzip die Flix Founders, ne? Nebenbei haben wir angefangen auch zu investieren und zurückzugeben in die Community und das Thema Unternehmertum zu fördern und Startups weiterzuentwickeln. Und über die Zeit hat sich da einiges akkumuliert und da kümmert sich Jochen vollends drum und eben sozusagen dann auch aus dem Aufsichtsrat raus um unser größtes gemeinsames Investment, nämlich Flix. Und operativ verbleiben im Vorstand bei Flix André und ich. Und André ist unser CEO, der ist meiner Meinung nach einer der besten CEOs, die ich kenne. Also da geht es dann wirklich um Execution, um Business und um how to run a company. Und na, der Technologieteil, den habe ich von Anfang an gemacht. Und ich bin schon jemand, dem neben dem Tech-Aspekt vor allem Kultur, Organisation und Menschen sehr am Herzen liegen. Und deswegen mache ich das auch noch nebenher. Und darüber hinaus haben wir noch drei Kollegen im C-Level, die sich dann ne, entweder mit dem Thema Supply beschäftigen, also die ganze Partnerlandschaft und wie bauen wir unsere Netze, oder mit dem Thema Demand beschäftigen, also alles gegenüber den Kundinnen und Kunden. Und zusätzlich ist da die Welt sozusagen in Regionen aufgeteilt, Europa als den Kernmarkt, aber eben auch Rest of World und die Vereinigten Staaten zum Beispiel. Und dann gibt es eben unseren CFO. Und zu fünft versuchen wir die Geschicke des Ladens operativ zu steuern. Und Jochen guckt meistens wohlwollend, manchmal argwöhnisch, dass auch alles noch sauber läuft.
Okay. Wir schauen ja gleich noch so ein bisschen in deinen Werdegang und wann dann auch Flix sozusagen reingerutscht ist. Aber wie habt ihr euch damals oder woher kanntet ihr euch und was war so?
André und ich kommen aus derselben Stadt, eine kleine Stadt, Mittelfranken. Und wir waren zusammen auf der Schule. André ist, glaube ich, 2 Jahre älter als ich. Das heißt, so richtig was miteinander zu tun bekommen haben wir, als wir gemeinsam Volleyball gespielt haben.
Ah,
Ja,
okay.
weil in der Schule war es schon,
Spannend,
ich meine,
ja. Ja.
weiter oben gucken die Fünftklässler
Ja, ja.
bestenfalls mit dem Po an. Ja,
Ja,
und
die daten vielleicht die Mädels aus deinem
ja, aber André und ich hatten nie was miteinander. Ja, von daher stimmt, aber ja, wenn ich
Jahrgang.
seine Frau kommt auch aus der gleichen
Ja.
Schule,
Siehst du,
von
das
daher, ne, aber
war der Link.
no further comment on that. Und wir kannten uns dann besser durchs Volleyball
Ja.
und sind mal gemeinsam in ein Praktikum gependelt, haben da dann angefangen, uns auch beruflich mehr oder professionell mehr auszutauschen, haben dann eine gemeinsame Firma 2005 war das gegründet, so eine kleine IT-Consulting-Bude, wo er sich auch um den ganzen Business-Teil gekümmert hat und ich sozusagen um den Tech-Teil. Und nach dem Studium hat André bei der Boston Consulting Group das Arbeiten angefangen, und zwar sie gleichzeitig mit Jochen. Also die kennen sich sozusagen von Tag 1 an. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade in den USA. Und als ich dann zurückkam und wir alle drei wieder regelmäßig in München waren, unter der Woche zwar viel unterwegs, aber so Donnerstag, Freitag, da haben wir dann in der Newsbar hinter dem BCG-Office immer rumbaldowert, ob das goldene Hamsterrad sozusagen fulfilling ist oder nicht. Und irgendwann ist aus dem oder nicht quasi das Wälzen von Ideen geworden und am Schluss ist Flix dabei rausgefallen.
Ja, abgefahren. Von dem Zeitpunkt, wo dieses Gesetz rauskam, ihr euch dann irgendwie wieder zusammen connected habt, wie startet man da? Also wahrscheinlich evaluiert man erstmal so, ja okay, Busse können wir nicht kaufen, das hat wahrscheinlich nicht so lange gedauert, bis ihr das rauskommt, aber wie ist dann, startet man da mit so einem Raum, wo ein Telefon drin ist und dann ruft man die Partnerfirmen an?
Tatsächlich bist witzig, du bist der Erste, also entweder hast du dich sehr gut vorbereitet oder du bist der Erste, der das realistisch einordnet, weil manche Menschen fragen immer, ja krass, aber what's the magic? Und die Antwort ist, da ist keine Magie, sondern es ist genau wie du sagst. Du fängst an, dich mit dieser Branche zu beschäftigen. Und ein Schritt war, dass wir so eine Branchendatenbank, so eine quasi eine gelbe Seite für Busindustrie uns besorgt haben, damals auf CD-ROM. Und
ja, klar.
Dann haben wir mit so einer Art Serienbrief, haben wir die alle kontaktiert, ne? Ihnen geschrieben, E-Mails, wirklich echte Briefe, eben auch angerufen. Und haben dann innerhalb des Prozesses zusammen auch mit einigen der Unternehmen den Kern des jetzigen Konzepts entwickelt. Und ein Teil war, dass wir monatelang, ich glaube es waren 10 oder so, sind wir damals noch mit meinem Firmenwagen von Microsoft, sind wir durch die Republik gegondelt und haben die vollgequatscht.
Ja.
Also ganz einfach, weil wir sie überzeugen wollten, Teil von Flix und der Idee zu werden und weil wir gleichzeitig auch viel lernen konnten, wie denn dieses Thema Bus überhaupt richtig funktioniert. Weil, wie gesagt, also vorher hatten wir da überschaubar viel Ahnung. Jochen hat, glaube ich, als Student mal so Busreisen organisiert, aber das war auch schon die Krone dessen.
Okay. Und also interessant. Und wann habt ihr so festgestellt, so, oder wann war so das erste Zeichen, wo ihr gesagt habt, okay, das könnte funktionieren? War es dann so der erste Partner, der gesagt hat, ja, ich mache mal so eine Fahrt, wenn ihr mir eine bucht oder so?
Ich weiß, es waren wirklich Tausende Unternehmen, die wir da initial kontaktiert hatten und am Schluss waren es, glaube ich, 7 oder so, die uns dann so ein paar 30 Busse gestellt haben. Also es war schon keine überragende Conversion Rate. Aber als dann da die Verträge unterschrieben wurden, als dann das Gesetz tatsächlich nach der Sommerpause durchs Parlament ging und irgendwann im Bundesanzeiger erschien und die ersten Fahrzeuge auf der Straße waren, also da gab es so ein legendäres Treffen, da war damals auch noch die Landrätin, ich glaube, die Frau Pauli war das zu dem Zeitpunkt dabei und der Verkehrsausschussvorsitzende, das war damals der Anton Hofreiter, als wir die erste Strecke eröffnet haben in Nürnberg, es war furchtbar kalt im Februar nach München. Das sind so Sachen, da war dann klar, okay, now it's getting real. Ne, so. Und ich glaube, das hat uns dann wirklich quasi auf den Boden der unternehmerischen Tatsachen gezogen, weil vorher ist es sehr viel konzeptionelle Arbeit und ab dem Zeitpunkt hat dann tagtäglich das Telefon geklingelt, weil
die Leute
exakt irgendwas gegangen. Hier, wann kommt der Bus und wo muss ich hin und ich habe meinen Koffer vergessen und so weiter und so fort.
Und da saß dann auch noch ihr drei, also ihr
hattet nur, ja noch kein Tech-Produkt. Wir hatten damals, Customer Service war witzig, weil wir hatten damals so ein Büro, es war erst in der Gisela-Straße und dann war es in der Theresienstraße in München und da war eine Fritzbox. Ne? Und da haben wir die Hotline-Nummer immer auf eins unserer Handys weitergeschalten. Also quasi Round Robin 24/7. Und es war wichtig, A, wenn du jemanden zurückruftest, dass du deine Nummer unterdrückt hast, was nicht immer gelungen ist. Und dann hatten wirklich Leute unsere Handynummer. Und B, wenn man irgendwie einen der anderen beiden ärgern wollte, dann hat man quasi etwas früher sozusagen die Umleitung bei Fritz aktiviert, weil in dem Moment war dann, also das Telefon ist nicht mehr stillgestanden.
Boah.
Und wir dachten wirklich zu Beginn, Busfahren ist so einfach, brauchst keinen Kundenservice. Und haben unseren ersten Kundenservice-Kollegen aus Kolbermoor damals erst, glaube ich, an Bord geholt. Da sind schon Busse gefahren und wir waren dann wirklich, also es war einfach irgendwann too much. Da gibt es auch eine schöne Anekdote. Wir hatten unser erstes Company-Event, da waren wir vielleicht so, lass es 20 Leute gewesen sein. Meine Frau hatte sich, damals war sie, glaube ich, noch meine Freundin, hatte sich angeboten, I take it. Ne? Also ich nehme das Servicetelefon und ich weiß noch, dass sie gesagt hat, also als du umgeschalten hast, habe ich gedacht, ich kann noch Frühstück machen, aber ehrlicherweise war ich dann am Boden gesessen, bis du wieder zurückkamst, weil es konnte mich nicht mehr bewegen. Es hat nur geklingelt. Das war am Blomberg, das weiß ich auch noch. Es war ganz, ganz nett. Und da hat uns die Realität dann erst wirklich sozusagen in Beschlag genommen und dann musst du dich eben mit allen möglichen Dingen beschäftigen, die vorher vielleicht nicht Eingang auf den Folien gefunden hatten, zum Beispiel anständiger Kundenservice.
Ja, total. Habt ihr da dann schon eure Jobs gekündigt gehabt oder wart ihr da auch noch irgendwie parallel in Festzeit?
Jochen und André waren zu dem Zeitpunkt im Leave bei
Okay.
der BCG, das heißt, die hatten eigentlich promoviert. André hat etwas vor Jochen sich schon so eingestanden, es wird nichts mehr. Jochen war tapfer bis zum Schluss, sage ich mal. Hat es aber bei beiden nicht zum Doktor gereicht. Ich habe eine Zeit lang dann auf Teilzeit reduziert
Okay.
und muss wirklich sagen, dass Microsoft und insbesondere mein Chef damals das überragend gehandhabt hatten. Also der hat mich ein bisschen angeguckt. Ich hatte vorher das schon angemeldet als Side-Gig. Und als ich dann gesagt habe, jetzt wird es Teilzeit und wahrscheinlich geht es dann zu Ende, hat er gesagt, was, wegen der Busbude? Ja, und aber das, also muss ich, also kann man sich nicht besser wünschen als junger Gründer, als wie mein Chef damals und Microsoft das gehandhabt hatten. Und ich glaube, wie gesagt, im Februar fuhr der erste Bus und ich war offiziell ab März angestellt und ich glaube, Jochen und André haben wir, glaube ich, ab Januar angestellt oder so, oder
Okay,
irgendwie so.
ja. Ja, cool. Also finde ich immer sehr beeindruckend, wenn man das dann so auch, also nicht diesen, ich kündige jetzt alles und suche Investoren und versuche alles, sondern
Also
dass man
es
das
ist
so.
ja und nein. Meine Erfahrung sagt mir persönlich, aber auch jetzt mit dem Outside-In-Blick als Investor, du musst schon Skin in the Game haben und fully committed. Also Teilzeitgründungen funktionieren meiner Erfahrung nach nicht sehr gut. Wenn das temporär ist, ne, das, ne, ich hatte damals, ich glaube, es war im Spätsommer 2012, habe ich zu meinem Chef beim Microsoft gesagt, schau mal her, wir machen jetzt Teilzeit und das wird enden, ne, um das sozusagen auszufassen, damit du dir auch nicht Gedanken machen musst, ja, damit, wie zahle ich jetzt meine Miete, weil du zahlst ja am Anfang ja als junger
Ja, klar.
Unternehmer, Schrägstrich Gründerin oder Gründer nichts. Und deswegen ist es okay, aber es war eben temporär als Überbrückung, das ist cool. Aber wenn das nicht klar ist, dass es endet und dass du dann voll in deiner neuen Unternehmung, in deinem Baby sozusagen endest, sondern wenn du das immer so, wenn du so halbschwanger unterwegs bist, dann ist meiner Erfahrung nach nicht genug Skin in the Game. Das muss schon, also all in.
Okay. Kannst du kurz noch so einfach ganz kurz die Geschichte so bis jetzt heute noch zusammenfassen, dass die
Ja,
Zuhörenden dich jetzt noch nicht geschickt
der Rest ist relativ schnell erzählt. Ne? Wir sind dann
haben?
losgefahren. Es gab damals acht Unternehmen, ein paar Incumbents, also große Buden, die da schon länger da waren, beispielsweise den Postbus, ADAC Postbus, aber auch die Berlin-Nienbus als Tochter von der Deutschen Bahn und ein paar Startups. Die relevantesten waren mein Fernbus und wir. Und nachdem wir uns da ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hatten, gab es dann Ende 2014, Anfang 2015 den Zusammenschluss. Seitdem heißt der Laden Flix, weil es einfacher internationalisierbar ist und der Name irgendwie einfach simpel. Und es ist eben grün, weil mein Fernbus grün war, ne? The best of both worlds. Und dieser Zusammenschluss war meiner Meinung nach dann der erste Punkt, wo klar war, wir sind gekommen, um zu bleiben. Damit konnten wir in Deutschland sozusagen aufräumen und konnten sicherstellen, dass es nicht irgendwie einen freudigen Dritten gibt, der irgendein Konzern ist, sondern ne, dass es auch wirklich was Frisches, Innovatives und Neues bleibt. Und konnten uns dann gleichermaßen auch auf die Expansion in Europa konzentrieren. Das war zuallererst Frankreich. Da wurde der Markt dann auch liberalisiert, als Macron noch, ich glaube, Wirtschafts- und Verkehrsminister war. Und dann auch Italien. Und dann ging es da in der Internationalisierung weiter. Und wir haben auch angefangen, dann sozusagen wirklich M&A zu machen und zu verstärken. In Deutschland haben wir dann die Segel gestrichen hatten oder streichen wollten, ne, vorneweg Postbus, aber auch Megabus, die haben wir dann übernommen und so ging quasi die Expansion eigentlich immer wirklich sehr solide vor sich hin. Wir haben unsere Tech weiter aufgebaut und verbessert, ne, gerade so Themen wie eben diese Netzplanung oder das Pricing und auch da, ne, Thema künstliche Intelligenz, da waren wir schon mit 2017, da waren wir, glaube ich, schon echt Vorreiter. Und die nächsten großen Schritte waren eigentlich, als wir mit FlixTrain begonnen hatten. Das war, glaube ich, so 2017, 2018. Da ist ein anderes Startup, Locomore hießen die, musste Insolvenz anmelden. Und wir hatten immer schon die Hypothese, eigentlich ist ein Zug nichts anderes als ein großer Bus. Und dann konnten wir anfangen, diese Hypothese zu vertesten. Und daraus ist der FlixTrain entstanden. Und dann war natürlich der Sprung, das war auch so 2017, 2018, über den Atlantik ein großer, ne, in die USA sind wir damals gegangen, noch als Flix. Und haben weiter internationalisiert und quasi aus voller Fahrt kam dann jemand und hat die Handbremse gezogen, nämlich dieses scheiß Coronavirus. Und das war ein einschneidendes Event, also diese 2 Jahre, wo also ich nach wie vor beeindruckt bin, was die Mannschaft hier geleistet hat. Und wo wir witzigerweise oder glücklicherweise, so witzig war es gar nicht, wirklich gestärkt raus sind. Wir haben ultraschnell reagiert, wir haben teilweise unser ganzes Netz gestoppt, haben unsere Prozesse verbessert, haben um unsere Finanzierung gekümmert, haben wirklich alles Mögliche getan, dass ich mir auch nichts hätte vorwerfen können. Und dank unter anderem unserem Mainzer Ehepaar. Das ist schon mal, ne? Ich finde ja echt passabel, was wir bei Flix geleistet haben, aber Weltretten musst du erstmal machen. Ja, das ist dann da nochmal fette Kudos nach Mainz. Und damit hat es ja dann geendet und wir kamen gestärkt raus. Und das erste Momentum, das dann so richtig sich materialisiert hat, war eigentlich, dass wir die Möglichkeit hatten, Greyhound zu übernehmen. Ne? Das war. Ich meine, ein Symbol, ja, das war das, womit wir am Anfang immer erklärt haben, was wir überhaupt tun. Das war witzig, weil das zu dem Zeitpunkt einer der größten, wahrscheinlich sogar der größte M&A-Deal war, den wir je gemacht hatten. Komplett remote hat den Jochen verhandelt, weil
Oh
es war ja
wow,
Covid.
okay.
Also da nie einen Menschen in echt gesehen, so wie wir uns jetzt sehen, komplett remote. Und
Interesting.
zur Unterschrift des Deals sind wir mit Sondergenehmigung in die USA geflogen. Und ja, genau, und dann ging es weiter. Und jetzt ging es dann auch vor allem außerhalb von Europa weiter. Indien kam dazu, Mexiko, jetzt zuletzt Peru. Und was natürlich einer der wirklich strategisch wichtigsten Meilensteine der jüngeren Flix-Geschichte ist, ist, dass wir jetzt unsere neuen Züge bestellt haben. Und der Flixtrain dadurch nochmal so einen richtigen Schub bekommen wird.
Echt sehr, sehr coole Story. Bevor wir jetzt gleich in deinen Werdegang so ein bisschen reingehen, das ist ja dann quasi, was davor noch so kam. Ich finde ich mal ganz interessant, was man so vorher gemacht hat und wie man dann in die Gründung rein ist oder eben dann ins C-Level. Was sind denn so die Challenges jetzt gerade? Ihr seid ja jetzt wahrscheinlich eher eine Tech-Company, keine CD-ROM,
CD-ROM
Customer
ist auch
Support.
Tech. Ja.
Da, ja.
Also, das ist so. Was Flix ausmacht, ist absolute Kundennähe und dass wir viele von den Abläufen im Verkehrskontext mit Software lösen. Deswegen sind wir sozusagen eine Travel-Tech-Company und das ist unser Herz. Und das hilft uns, das Ganze auch eben schnell zu internationalisieren. Das hilft uns, das Ganze auch schnell zu transportieren von Busse auf Züge. Und Software ist im Gegensatz zur Hardware, da muss man sich immer drum kümmern. Das ist weich, das ist wie ein Organismus. Das sehe ich nicht als Herausforderung, aber es bedeutet schon, dass du auch immer im Puls der Zeit bleiben musst. Ne? Und auch da wieder gibt es jetzt gerade fundamentale Veränderungen, die gab es vorher mit der Cloud und mit der Art, wie man Software baut. Und jetzt gibt es es eben mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und wenn man jetzt von KI spricht, ist ja gerade das generative The New Shit, ne? Und Agentic AI. Als wir damals begonnen hatten, waren das eher so, war so Algorithmik, maschinelles Lernen, diese Art. Da müssen wir sozusagen immer am Puls der Zeit bleiben. Und dann ist es so, ein Unternehmen muss sich immer wieder fragen, was wollen die Kundinnen und Kunden? Und gerade wenn man zu international ist, ist es ein bisschen unterschiedlich und dann muss man das anpassen, ohne dass sozusagen der Aufwand, die Komplexität und damit die Kosten durch die Decke gehen. Und das bedeutet für uns auch, dass wir immer sehr cost-conscious unterwegs sein müssen. Ne? Das ist, so eine Plattform muss sehr schlank sein, sonst funktioniert sie nicht. Das heißt, das ist was, was wir immer im Blick haben. Und natürlich, ne, Verkehr ist eine verantwortungsvolle Geschichte, die auch immer noch mit Regulatorik sehr geprägt ist. Und wenn du dann auch da wieder in 44 Ländern unterwegs bist, da jeder Gesetzgeber hat so ein bisschen seinen eigenen Schnack. Du musst dir gucken, dass das überall sauber ist und du nach den Regeln spielst.
Kannst du noch ein bisschen was zur Größenordnung sagen? Also so wie viele Leute, also alles, was man halt sagen kann.
Naja, wir haben bis letztes Jahr so 400 Millionen Menschen transportiert. Ne? Ist schon vorstellbar, dass wir die halbe Milliarde sich ja knacken. Gucken wir mal, wird der Sommer entscheiden. Wir sind in 44 Ländern. Wir haben so fast mal so 7.000 oder so Destinationen, die wir anbinden. Knapp, wir sind so etwas mehr als 5000 Menschen. Das kommt daher, dass wir auch in den USA und in der Türkei Klar. Noch wirklich sozusagen echte Fahrerinnen und Fahrer und Stewards haben. Also da sind wir ein bisschen stärker integriert als in Europa. Und dann haben wir aber auch eine Retail-Organisation, weil du willst ja immer an den Kundinnen und Kunden sein, auch dass die zweifel physisch ein Ticket kaufen. Ist zwar nicht mehr der größte Teil, sondern online und digital und so, aber trotzdem willst du möglichst barrierefrei unterwegs sein, weil für uns ist ja, es geht um affordable und sustainable travel, also nachhaltig und günstig. Mhm. Und irgendwann, ne, wir haben das vereinfacht, aber eigentlich war noch for everyone to experience the world Teil der Vision. Und wenn es jeder Mann, jeder Frau ist, dann musst du auch wirklich Barrieren abbauen. Und, to experience the world ist das Credo, das wir immer wieder sagen, Reisen kostet selbst bei Flix zwar einen kleinen Obolus, aber es ist das Einzige, was uns dennoch irgendwie reicher macht, reicher an Erfahrungen. Und deswegen glaube ich wirklich sehr an das, was wir tun und in dem grünen Kontext auch Purpose getrieben. Und das war's. Deswegen wir sind da relativ happy.
Klar. Ja, ist auch eine sehr coole Story, ein gutes Produkt. Jetzt schauen wir mal an, wie du da hingekommen bist und was auch so deine Intention anfangs war. Du hast ja diese KS-IT-Consulting-Firma schon gehabt, ne? Das heißt, du hast ja schon mal gegründet.
Ja, das ist die Bude, die ich vorhin mit André Kraus, genau. Schwemmlein IT-Consulting.
Mega, ja. Das heißt, du hattest schon so ein Gründergehen. Also es war jetzt nicht so, dass du da bei Microsoft warst und dann plötzlich kamen dann da deine Kumpels und waren so... Jetzt wird gegründet, sondern das ist ja schon so ein bisschen.
Also, tatsächlich haben wir gegenseitig uns offene Türen eingerannt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man von Gen sprechen kann. Ja, zum Beispiel bei mir, mein Onkel hatte immer seine eigene Unternehmung, mein Stiefvater, mein Vater war sozusagen selbstständig. Also, da war bei mir schon relativ viel, aber wenn ich mir jetzt die Families von Jochen und André angucke, war das jetzt gar nicht so. Mhm. Das heißt, man kann da was mitbekommen. Aber es ist auch eine Mindset-Frage, nicht nur sozusagen, was man mitbekommt. Und ich glaube, was uns alle drei umtreibt, ist, dass wir so ein bisschen Non-Konformisten sind. Also wir tun uns schwer, wenn einer sagt, das ist jetzt halt so. Ja. Warum? Darum? Ja, das ist jetzt nicht so, wo man weder Jochen, André noch mich hinterm Vorhang hervorlockt. Mhm. Und was uns schon immer getrieben hat, ist, Dinge besser zu machen. Uns hat alle drei, glaube ich, immer gestört, wenn Sachen suboptimal liefen. Mhm. Und du hast ja in der Beratung, egal ob das jetzt eine IT-Beratung ist, eine Strategieberatung, hast du immer Kunden, die sich was vorstellen und ein Projekt vorgeben. Oder du hast in meinem Fall dann die Amis gehabt, die sozusagen aus Redmond sagen, wo es lang geht. Und wenn es dann nicht passend war und du quasi sehnten Auges und mit wirklich sehr guter Entlohnung, aber irgendwie Dinge, die sich dir nicht erschlossen haben, machen musstest, das hat uns immer alle drei gestört. Mhm. Und wenn du dann aber reflektiert bist und denkst, okay, du kannst ja nicht mehr nur lästern und alles dumm finden. Und eine Zeit lang war das bei mir extrem. Meine Frau hat irgendwann gesagt, also wenn du jetzt nicht aufhörst, da den Fernseher zu beschimpfen, der kann ja wirklich gar nichts dafür, dann wäre es jetzt mal, also was weißt du, am besten, ihr macht jetzt mal Butter bei die Fische und zeigt, dass ihr es besser könnt. Ja. So, und aus dem Impuls heraus sind wir, glaube ich, dann wirklich ins Konstruktive und ins Ideenfinden gekommen. Und deswegen, wie gesagt, haben wir uns da gegenseitig offene Türen eingetreten, weil wir einfach auch dann den Anspruch an uns selbst hatten, ja okay, dann, also wenn wir es wirklich glauben, müssen wir zeigen, dass wir es besser können. Und die einzige Möglichkeit, wie wir frei gestalten können, ist, wenn wir einfach unseren eigenen Laden aufmachen.
Na klar.
Und dann haben wir, wie gesagt, einige Ideen diskutiert und dann kam dankenswerterweise diese Deregulierung. Und die haben wir aufgegriffen und the rest is history.
So ist es, ja. Also super interessant. Jetzt, du hast jetzt von null quasi bis 5000 Mitarbeiter natürlich auch die ganze Sache begleitet, dir das alles angeschaut, immer noch machst du Organisationsentwicklung bei Flix. Wie blickst du auf das Thema C-Level? Ich frage mich manchmal, es verändert sich ja, Leadership verändert sich, Management verändert sich, man braucht einen unterschiedlichen Start, die ihr wahrscheinlich auch unterschiedliche Leadership-Kompetenzen. Wenn man jetzt so in die nächsten Jahre guckt, so 2030 vielleicht. Ich habe letztens diesen Talk mit dem Sam Altman gesehen, da wird mit dem, ich weiß nicht genau, mit wem das war, aber da haben sie gewettet, wann die erste Company rauskommt, die eine Milliardenbewertung hat, die nur von einer Person geführt wird. Ja, da gibt es kein C-Level, das ist dann so.
Gibt's schon.
Gibt's jetzt schon?
Ja, ich glaube Base44 oder so.
Echt?
Ich weiß nicht, ob sie nicht ganz eine Milliarde geschafft haben. Aber also diese Frage ist eher eine von Monaten als von Jahren.
Ja, das war vor einigen Monaten. Gibt es das jetzt tatsächlich
Ich
schon, das
glaube, Best,
17? Ja.
aber ich bin mir, nagel mich
Müssen
nicht
wir mal
fest, ich habe
gucken,
die
ja.
genaue Bewertung nicht, aber Best 44 ist, glaube ich, eine One-Man-Bude, mehr oder weniger, die also zumindest hoch neunstellig da irgendwie unterwegs ist.
Muss ich mal
Also,
anschauen.
und ne, lang wird es nicht mehr dauern, wenn es nicht schon so weit ist. Also, die Bewertung ist übrigens sekundär, was das angeht, sondern und C-Level ist auch irgendwie. Ich mag nicht so bedeutungsschwangere Begriffe, weil die nichtssagend sind. Also, es ist nun mal so, wenn du ein Thema beackerst, einen Markt hast und dann eine Unternehmung führst, dann gibt es eine Organisation. Eine Organisation ist ein lebender Organismus, eine Ansammlung von vielen Menschen mit unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen Erfahrungen und daraus entstehen dann auch die Werte und schlussendlich die Kultur. Und ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze. Wir haben, glaube ich, schon auch eine sehr Entrepreneur-Kultur. Das ist auch, hat durchaus schon auch ein Stück weit demokratisch, ne? Also da wird sehr gewertschätzt, wenn jede Kollegin und jeder Kollege sagt, was Sache ist. Aber am Ende, und da war Covid ein gutes Beispiel, muss auch einer die Verantwortung tragen und fully accountable sein und eine Ansage machen. Und da muss auch jemand dann die Membran dieser Organisation sein und gucken, dass das irgendwie so und ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, ob jetzt C-Level oder Vorstand oder Geschäftsführung oder Leitung, das ist das, warum man nach wie vor ein paar Menschen braucht, die da willens und bereit und fähig sind, die Gesamtverantwortung im Sinne von Accountability und Rechenschaftspflicht zu tragen. Wie man das dann ausgestaltet, ist was anderes. Also das reine Managerial, einfach nur Tasks verteilen, das ist nicht mehr ausreichend. Das brauchst du auch nicht. Und gerade wenn es um Tasks-Schubse geht, da glaube ich, na, da ist das Thema generative und agentenbasierte künstliche Intelligenz, also das, so.
Abgelöst, ja.
Aber Komplexität, insbesondere im Zusammenspiel zwischen Menschen und so, das ist was, da brauchst du auch Erfahrung, ein bisschen Gespür, aber eben auch gepaart mit sozusagen den Fertigkeiten, also den Skills. Und deswegen macht es auch Sinn, dass es nicht nur eine Person ist im C-Level, weil es gibt ja unterschiedliche Fertigkeiten und Skills. Ne? Es kommt ja darauf an, was deine Unternehmung macht. Und das zusammenzufinden und dann bereitwillig Entscheidungen zu treffen, auch in großer Unsicherheit und die Verantwortung zu tragen und die Konsequenzen. Und immer wieder sich selbst zu hinterfragen, ne? Weil du musst dich ja permanent verändern, wenn ich sozusagen an der Organisation bleiben will. Das sind so Dinge, die meiner Meinung nach modernes C-Level, eine moderne Führungskraft oder eine Top-Führungskraft ausmachen. Und ehrlicherweise finde ich C-Level deswegen, also das ist eine Perspektivenfrage, wenn ein Abteilungsleiter, ne, seine Abteilung als eine Organisation begreift, dann ist diese Person ja auch C-Level von sozusagen, ne, so.
Genau, kann man so sagen, ja.
Und das ist auch eine Frage des Wachstums, weil manche Menschen wollen und können dann so weit wachsen, dass sie auch riesige Organisationen noch umreißen können und glaubhaft da als Frontrunnerin oder Frontrunner führen können. Und für manche ist es aber okay, wenn das ein bisschen handhabbarer ist, nur eine Abteilung, weil die sich mit einem singulären Thema beschäftigt oder vielleicht auch nur ein Team. Oder manche sagen auch, das reicht mir, wenn ich mein eigener CEO für mich bin und ich bin deswegen Expertin und Experte für Thema ABC.
Klar. Also Verantwortung übernehmen, sich permanent selbst hinterfragen, sind so Charaktereigenschaften, die du nennen würdest, die wahrscheinlich in der Zukunft auch weiterhin bleiben, weil halt irgendjemand
Ja.
muss halt verantwortlich sein, sozusagen, für den ganzen Laden. Das sind ja Sachen, würdest du sagen, die kann man lernen oder
Ja und nein.
entwickeln?
Also die Fertigkeiten, die man braucht, ne? Nicht Fähigkeiten sind in meiner Welt sehr nah an der Persönlichkeit gebaut. Veränderbar, aber schon irgendwie mit einer Prädisposition versehen. Fertigkeiten sind Dinge, die wir lernen können. So, die Fertigkeit, die ich in dem IT-Kontext, die ist nicht sonderlich groß, aber ne, ausreichend, das kannst du lernen. Die Fertigkeit, was sozusagen das Betriebswirtschaftliche angeht, den Business-Teil bei André kann man lernen. Es gibt aber Dinge, sozusagen den sogenannten Business Sense, den kann man vielleicht nicht lernen. Jochen ist unfassbar schnell in der Birne, denn, also wir sagen immer, der kann besser schätzen als andere rechnen. Aber das gepaart mit diesem Visionären, das ist jetzt nichts, du kannst nicht lernen, ein Visionär zu sein, das geht nicht. Und wenn man mir nachsagt, dass ich in der Lage bin, die Organisation zu verstehen, ne, Empathie ist da so ein Modebegriff, das ist auch schwer zu lernen. Das heißt, Fertigkeiten kann man lernen, Fähigkeiten nicht so sehr und dann auch das Zusammenspiel von Fähigkeiten, dass wir drei so komplementär sind. Da kann man natürlich hinwirken, ne? Wenn du als Team, wenn das nicht so glücklicherweise super gut funktioniert wie bei uns dreien, kannst du da einen Coach nehmen und kannst gucken, dass es so was nicht passt, wird passend gemacht. Das geht bis zu einem gewissen Maß. Aber du brauchst eben auch ein paar Fähigkeiten, ein paar Prädispositionen, die du halt irgendwie mitbringen musst. Ne? Weil ich sage immer gerne, und das gilt sowohl für Lehrerinnen und Lehrer als Beispiel, als auch für Ärztinnen und Ärzte als anderes Beispiel und eben auch für Unternehmen und Unternehmer, das ist in den drei Beispielen nicht nur ein Job, sondern eine Berufung. Und dessen muss man sich bewusst sein und deswegen gibt es da eben ein Set von, wie gesagt, Fähigkeiten und Prädispositionen, die hat nicht jeder. Ne? Also das Maß an Resilienz, das du brauchst, wenn du dauerhaft da oben stehst und dir der Sturm ins Gesicht pfeift, das hat nicht jeder. Und ich sage es immer, wenn ich es mit Microsoft vergleiche, meine jetzige Rolle zu meiner letzten Rolle, da war der Unterschied, wenn ich mal was verkackt habe, wusste ich immer, dass mein Chef, der Chef von meinem Chef, bis hin damals zu Steve Ballmer da war. Die Organisation hat mich beschützt. Da hast du mal irgendwie Ärger bekommen, wenn du was verkackt hast, aber am Ende, mir konnte keiner was. Jetzt ist es so, Thema Plumbing, Scheiße schwimmt immer nach oben. Das heißt, in der Rolle des C-Levels ist es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit so, dass die Themen, um die du dich kümmern musst, alle Kacke sind. Und wenn du es nicht löst, löst es auch keiner mehr. So. Und da muss man Spaß dran haben. Das muss man wollen. Man muss sich quasi, also man muss sich drin suhlen wollen. Und es gibt da Menschen, die sagen, wow, das ist aber eine widerliche Vorstellung. Okay, then take another job. There are many of them. Ich, in dem Kontext, mag ich Schmerzen. Finde ich geil. Komplexe Probleme, Herausforderungen und auch mal einfach, wenn's menschelt und dir jemand seine Probleme quasi ungefragt auf den Tisch bringt, selbst das nehme ich. Obwohl ich immer sage, kümmere dich um deine eigenen brennenden Affen. Ich habe selber genug.
Sehr gut. Man hat ja nicht so einen richtigen Alltag, so einen strukturierten im C-Level. Man kommt dann, wie du gesagt hast, kommt halt immer wieder irgendwas Neues auf den Tisch und man muss sich darum kümmern. Hast du trotzdem irgendwelche so tägliche Routinen, wöchentliche, monatliche, irgendwas, wo du sagst, so, das sind so fixe Sachen, gehört auch dazu, dass ich gut funktionieren kann in der Birne und auch körperlich etc.?
Also, grundsätzlich bin ich ein unstrukturierter Typ. Und ich habe Gott sei Dank sozusagen, ne, meine Assistentin, meine Chief of Staff und daheim meine Regierung, die mir da ausreichend viel Struktur geben. Witzig ist, dass man auch das für sich selbst herausfinden und erkennen sollte, damit man das kompensieren kann, weil ich brauche jetzt nicht so tun und ich kann dir jetzt 1000 Tasks geben, ich kann ja auch meine eigenen Tasks nachverfolgen, mache ich mich ja lächerlich, ist ja nicht authentisch. So. Was ich aber über die Zeit gemerkt habe, was ich brauche, ist, ne, zum einen entsprechende Unterstützung, wo ich nicht gut bin, aber du brauchst als Top-Führungskraft eben auch Struktur und wenn du selbst da Herausforderungen hast, dann musst du es dir bauen. Mit einem Tool, mit einer Rolle, whatsoever. Und du brauchst Ausgleich. Und da bist du dann näher an eigentlichen Routinen. Ich brauche und mache regelmäßig Sport. Gehe vor allem laufen. Warum? Weil, wenn ich laufen gehe, bin ich für mich alleine. Und es ist quasi die einzige Zeit, wo ich in einem wachen, bewussten Zustand, also fully conscious, mich mit mir beschäftige, nachdenken kann. Und sonst ist da gar nichts. Weil, ja, du schläfst, okay, aber das ist ja unconscious. Und ansonsten ist es so, dass ich mit Familie, mit Freunden, mit der Company habe ich immer irgendwas um mich rum. Deswegen ist mir Laufen extrem wichtig, Sport. Und was für mich so eine Routine geworden ist, aus dem Zwang heraus, ich habe noch nie an einem Ort gelebt, wo ich gearbeitet habe. Das heißt, ich bin immer in irgendeiner Art per Definition Pendler. Und auch das hilft mir, da arbeite ich zwar noch, aber da arbeite ich ja für mich Stillarbeit, ne? Weil ich meine, wenn ich da im Zug sitze, dann arbeite ich halt einfach. Und diese Zeit zwischen sozusagen aktiver Arbeit und zu Hause, also der passive Teil, den nehme ich sozusagen als mentales Warm-up oder Cooldown.
Okay.
Ne? Das hilft mir, dass ich nicht so wahnsinnig viel nach Hause nehme, weil das finde ich immer schwierig, wenn du quasi gar nicht abschalten kannst. Ja, das war es eigentlich schon. Ansonsten versuche ich möglich, also das ist so ein bisschen wie, ich glaube, die Du darfst Werbung aus den 90ern. Ja. Ansonsten versuche ich einfach so zu sein, wie ich bin, ja, und mir möglichst wenig selbst was aufzuoktroyieren. Es gibt ja Menschen, die dann Rollen spielen, die sind in der Company komplett anders als zu Hause und so.
Naja.
Das ist okay, und wenn das für die Person funktioniert, für mich funktioniert das gar nicht, hätte ich Schauspieler werden müssen. Ich versuche immer so zu sein, wie ich bin. Wenn du mich jetzt privat triffst, bin ich genau der gleiche Typ wie beruflich. Das hilft mir, dass ich mein Leben so simpel wie möglich gestalte.
Ja, ist auch weniger Mental Load sozusagen dann,
Exakt.
ne? Da muss man sich nicht so viel anstrengen.
Exakt.
Cool. Was würdest du denn machen, wenn man dir diese ganze Businesswelt verbieten würde? Hast du sonst irgendwas, wo dem du nachgehen würdest?
Es gibt zwei Themen, die mir ein großes Anliegen sind. A, so ein bisschen dann im NGO-Kontext. Da geht es um Bildung im Allgemeinen, im Speziellen um unternehmerische Bildung. Selbstwirksame, selbstverantwortliche und selbsthandelnde Menschen finde ich toll, und da ist Unternehmertum etwas Wichtiges. Das ist in Deutschland nicht so gut beleumundet und noch nicht mal im Set der jungen Menschen. Du kannst einfach deinen eigenen Laden oder dein eigener Chef oder Chefin sein. Da würde ich mich noch stärker engagieren, als ich das eh schon tue. Und ein Gedanken, den ich durchaus immer mal wieder zulasse, ist das Thema Politik. Da weiß ich tatsächlich nicht, ob meine Schmerztoleranz groß genug ist, und ob ich mich dem und vor allem sozusagen meinem direkten Umfeld aussetzen möchte. Weil da bist ja auch gerade Deutschland als Hauptaugenmerk, bist ja in dem Moment bist ja Freiwild, ne? So.
Ja, klar.
Aber ich sehe schon auch, dass gerade aus sozusagen der C-Level und Unternehmer-Riege sehr viel immer von außen reingerufen wird: Wir brauchen das, und deshalb mal gerne weniger Bürokratie und das anders und das anders. Jetzt in der aktuellen Regierung gibt es ja zwei, drei Kolleginnen, die auch in verantwortungsvoller Position in der Wirtschaft waren und jetzt gesagt haben: Nee, klar, wir ziehen durch. Noch mehr Arbeit und noch weniger Geld. Oder nicht noch, sondern einfach etwas weniger Entlohnung, weil du stellst dich ja in den Dienst von uns allen, was ich bemerkenswert finde. Aber bis auf die ein, zwei, drei Beispiele, die wir aktuell haben, ist es ja eher selten der Fall. Und ich finde es immer schwierig, das ist auch das, was wir damals, wie es quasi zu der Gründung kam von Flix, ich finde es immer schwierig zu sagen: Nee, nee, das ist kein Problem, easy, easy, ja. Dann liest es alles immer in den diversen Tageszeitungen. Aber eigentlich musst du am Schluss dann auch zeigen, dass du es kannst. Und das passiert zu wenig. Der Transfer von C-Level-Unternehmerinnen und Unternehmern in Politik. Deswegen begrüße ich das aktuell im Kabinett, aber wenn man das über die letzten 20, 30 Jahre anguckt, viel zu selten. Und da glaube ich schon, da kann man noch mehr leisten. Die Frage ist, ob, und die Frage ist auch, wann, weil aktuell glaube ich noch, dass ich einen Wertbeitrag bei Flix leisten kann, und das ist sozusagen unser Baby. Und solange ich hier noch gebraucht werde oder zumindest ausreichend nützlich sein kann, weil noch hier und da was verstopft und ich mit einem Pömmel anrichte, Pümpel oder wie das heißt, anrücken muss, solange liegt mir Flix am nächsten.
Cool. Wenn du jetzt die Chance hättest, jede Woche irgendwie so mit ja, Gründern, Gründerinnen, C-Level Manager, Managerin zu sprechen, habe ich jetzt irgendwas vergessen zu fragen? Würdest du noch irgendwas fragen?
Das Interessante ist ja, dass das irgendwann verschwimmt, und ne, Se Selbstbild oder Selbstwahrnehmung und Fremdbild. Und ich frage mich bei uns manchmal schon, mit uns meine ich jetzt sozusagen, ne, C-Levels und Managerinnen und Gründer und so. Irgendwann ist mir die Frage, ist das Ist so ein Laden wie Flix trotz oder wegen mir noch erfolgreich? Da kann man, das ist so, um so eine Selbstreflexion anzustoßen, weil normalerweise sind so Gespräche immer so ein bisschen heroisierend, ne? Top-Managerin und Managerin, was auch immer du für Titel dran klebst. Aber ich versuche schon immer regelmäßig auch zu hinterfragen und auch dann die Betroffenen in dem Fall Menschen zu fragen, sag mal, hänge ich jetzt hier noch rum, weil ich es zufällig mitgründen durfte, oder habe ich noch einen Webbeitrag? Denn das Wichtigste ist, glaube ich, egal ob C-Level oder nicht, immer mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. Und manchmal sind Fragen in die Richtung wertvoll, weil das ist, glaube ich, nicht bei jeder Person, die ein C im Titel trägt, noch der Fall.
Okay. Hey, das hat mega Spaß gemacht. Danke, dass du mitgemacht hast und danke, dass du auch so offen alles beantwortet hast. Ich hatte mega viel Spaß, ich glaube, die zuhörten auch.
Das freut mich und danke nochmal, dass du mich eingeladen hast.
Sehr, sehr gerne. Wer jetzt noch zuhört, der hat wahrscheinlich bis zum Ende durchgehört und deswegen freuen wir uns natürlich, wenn ihr auf uns zukommt, wenn es Feedback gibt, gerne in die Kommentare bei Spotify oder auch eine Rezension für den Podcast da lassen. Die meisten, die hier zuhören, haben den Channel gar nicht abonniert. Ich freue mich natürlich, wenn ihr abonniert. Dann wird das ein bisschen noch weiter nach draußen getragen. So funktioniert nun mal der Spotify, Apple etc. Algorithmus. Wenn ihr es nicht abonnieren wollt, ist es mir auch egal. Das macht nichts aus. Diese Doppelrolle, die ich hier mache, einmal Host bei Behind the Sea und natürlich auch Direktor bei Atreus, das funktioniert gut. Deswegen ermutige ich euch immer auch mal wieder auf atreus.de vorbeizuschauen oder einfach mich anzusprechen, wenn ihr interimistische Themen habt. Können Programme, Projekte, Linienmanagement, alles, was in einem zeitlich begrenzten Rahmen abgearbeitet wird, kommt gerne auf mich zu. Und dann finden wir vielleicht eine Lösung im eigenen Netzwerk bei euch, in der Unternehmung oder eben dann bei uns. Daniel, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
Bis dahin, ciao.